Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und wie man das hinkriegt mit Automatisierung und Digitalisierung. Wir schauen uns verschiedenste Automatisierungsformen an. Wir reden über konkrete Beispiele im Lager, ganz klassische Anlagen und ja, Maschinen quasi, aber auch AMRs, Cobots und industrielle Robotik. Über all diese Themen haben wir einen Schwerpunkt auf das ganze Thema der Kosmetikbranche, also FMCG, aber mit wirklich hoher Vielfalt. Und zu Gast ist Michael Müller. Er ist Bereichsleiter der Produktion bei Mann und Schröder. Er ist dort übergreifend für die Produktion verantwortlich. Und Mann und Schröder ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Kosmetikproduktion, produziert in Deutschland an zwei Standorten und hat ganz viele Private-Label-Marken für die Handelsmarken. Und man kennt die Produkte ziemlich sicher aus der Drogerie oder auch von anderen Produkten. Hallo Michael, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias.
Zum Start finde ich es wichtig, dass du uns mal ein bisschen mit reinnimmst in eure Produktion. Kosmetikproduktion war in der Tat erst einmal zu Gast. Und ja, zeig mal erstmal, was für Produkte fertigt ihr? Und dann lass uns danach dann über den Produktionsprozess selber reden.
Ja, bei Mann und Schröder, wir haben ein Leitbild. Und das heißt, wir sind in jedem Badezimmer zu Hause. So werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer die Produkte, die wir herstellen, kennen, aber die Firma Mann und Schröder Cosmetics ist wahrscheinlich den wenigsten im Begriff. Wir stellen Kosmetik her, angefangen von einem Shampoo über Duschgele, verschiedene Arten von Cremes, wässrige Produkte, Öle. So decken wir die komplette Produktpalette der Körperpflege-Kosmetik eben ab. Wir haben eigene Marken, also wir vertreiben eigene Marken im In- und Ausland. Aber wie du schon eingangs gesagt hast, stellen wir viele Private-Label-Produkte für die Handelsmarken und Drogeriemarktketten in Deutschland her.
Okay. Wie sieht es aus mit der Varianz und der Vielfalt? Also habt ihr da eher große Stückzahlen oder hohe Varianz?
Wir haben eine hohe Vielfalt. Wir stellen aktuell ungefähr 1500 verschiedene Artikel her und haben hier eine große Anzahl an Varianz. Die Produkte unterscheiden sich nach den Rezepturen, nach den Größen, nach den Materialien, in die wir das Ganze abfüllen. Wir füllen in verschiedene Gebinde ab und verpacken diese in unterschiedlichsten Formen für unsere Kunden.
Okay, wie muss ich mir da den Produktionsprozess vorstellen für die Produkte, die du jetzt gerade beschrieben hast?
Der Produktionsprozess bei uns bei Mann und Schröder hat zwei Hauptschwerpunkte. Das eine ist das Herstellen der Kosmetik und das andere ist das Abfüllen der Kosmetik. Das Herstellen der Kosmetik erkläre ich den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz gern mit dem Backen eines Kuchens. Wenn man zu Hause ein Rezept für einen Kuchen hat, dann kauft man eben die Rohstoffe ein, so machen wir das auch, bereiten diese vor, so in gewisse Mengen und führen die dann nach einem gewissen Rezept, nach einer Anleitung zusammen. Im Gegensatz zur Küche machen wir das zwischen einer Tonne und 20 Tonnen. Und dann ist eben das Produkt hergestellt. Und im zweiten Schritt wird dieses Produkt eben dann abgefüllt. Und die Abfüllung passiert bei uns in unterschiedliche Gebinde, hauptsächlich Flaschen, aber auch Tuben und Hiegel. Und danach wird eben das Gebinde verschlossen, wird gekennzeichnet und danach so verpackt, wie der Kunde das von uns haben möchte.
Okay. Die Branche, in der ihr unterwegs seid, ist ja, nennt man Fast Moving Consumer Goods, ja, also FMCG. Was ist das Besondere in dieser Branche zu sein?
Die Fast Moving Consumables Branche zeichnet aus, dass eben Produkte hergestellt werden, die eine hohe Umschlagshäufigkeit haben, die oftmals in großen Mengen hergestellt werden und dadurch für den Endkunden oftmals preisgünstig sind. Das ergibt für uns eben den Fakt, dass wir unter, das ist ein großes Wettbewerbsumfeld ist und dass die Produktlebenszyklen der Produkte teilweise sehr kurz sind. Also wenn es gewisse Trends am Markt gibt, müssen unsere Kunden bzw. auch wir auf diese Trends dann eben reagieren.
Okay. Das heißt, da ist eine ordentliche Geschwindigkeit dabei, wie der Name ja auch schon sagt, mit dem Fast Moving. Das heißt, ihr habt da nicht nur die hohe Vielfalt, die du gerade beschrieben hast und sicherlich auch einen gewissen Kostendruck, sondern auch das Thema Geschwindigkeit, was ja erstmal ich sage jetzt mal, keine leichten Rahmenbedingungen sind, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit und jetzt auch gleich das Thema Automatisierung reden. Ihr seid ein Unternehmen, das, wie ich finde, sehr stark automatisiert seid. Wie war das bei euch zum Start? Was war bei euch der Treiber, um in Automatisierung zu investieren?
Der Treiber bei uns ist ganz klar die Wettbewerbsfähigkeit, um diese am Standort Deutschland zu erhalten. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass wir eine hohe Vielfalt, eine hohe Varianz an Produkten haben. Und die großen Losgrößen haben wir schon automatisiert, aber bei vielen kleineren und mittleren Losgrößen haben wir noch teilweise sehr viel manuelle Prozesse. Und mit den Lohnsteigerungen der letzten Jahre sind wir eigentlich gezwungen, diesen Kosten entgegenzuwirken und mit Automatisierung diesem entgegenzutreten. Ja.
Okay. Und du hast gesagt, ihr habt in der Vergangenheit schon auch gerade die großen Stückzahlen hochautomatisiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht bei euch da so die klassische Automatisierung aus?
In der Herstellung ist es eben so, dass es da, ich komme mal wieder in die Küche zurück. In der Herstellung gibt es Anlagen, die funktionieren wie eine normale Küchenmaschine, wo der Bediener die Bestandteile oder die Zutaten eben nach und nach dem Rezept zugibt. Und in einer vollautomatisierten Anlage bin ich beim Thermomix, sage ich jetzt mal als Beispiel, wo dann die Maschine eben vorgibt, was als nächstes kommt und der Bediener nur noch darauf reagieren muss. Und viele von diesen Prozessen können da vollautomatisch abgebildet werden. Im Abfüllbereich ist es eben so, dass die Abfüllung an sich, das Produkt, also wenn die Kosmetik in das Gebinde kommt, dass das an vielen eigentlich schon überall vollautomatisiert ist. Aber das Vereinzeln der Gebinde vor dem Abfüllen, das Verschließen der Gebinde, also dass zum Beispiel auf eine Flasche ein Deckel drauf gemacht wird, das Kennzeichnen und vor allem dann das Verpacken der Kosmetik in die unterschiedlichen Verpackungsformen, das sind so die Hauptprozesse und bei großen Losgrößen kann man das eben vollautomatisieren.
Okay, das heißt, da habt ihr dann eine große Anlage, wo die genannten Schritte das vom Vereinzeln nachher bis zum Verpacken entsprechend automatisiert abliefen. Aber bei den kleinen Stückzahlen oder wo seid ihr da an Grenzen gekommen, dass das dann noch nicht möglich war?
Die Grenzen sind eben die unterschiedlichen Materialien, die von uns gefordert werden und eben die hauptsächlich auch die Losgrößen. Also bis zu welcher Losgröße rentiert sich in ein Automatisierungsprojekt zu investieren, weil Automatisierung doch sehr teuer ist. Und wenn ich nur eine gewisse Losgröße für einen gewissen Zeitraum eben produziere, lassen sich die Kosten hier eben nicht abbilden. Und so gehen wir dann oftmals noch auf teilautomatisierte Lösungen und versuchen da eben manuell noch mitzuarbeiten.
Okay. Was es ja neben dem eigentlichen Produktionsprozess auch noch gibt, ist das ganze Thema Materialfluss. Lass uns darüber auch noch reden. Wie seid ihr damit umgegangen? Also wie sah euer Materialfluss früher aus und wie habt ihr den jetzt heute deutlich stärker automatisiert?
Früher haben wir Bestände gehabt und haben die dann eben in die Produktion gebucht und hatten dadurch sehr viele Abweichungen. Wir haben dann 2018 angefangen, SAP einzuführen. Und im Weiteren eben 2020 begonnen, SAP EWM einzuführen, um einen regelbasierten Materialfluss eben umzusetzen. Dieses Projekt hat uns eben unseren Materialfluss stabilisiert und im weiteren Schritte konnten wir eben dann den Materialfluss analysieren und schauen, wo haben wir da Automatisierungspotenziale.
Das heißt, die Transparenz über die Digitalisierung war für euch der erste Schritt, um es einerseits besser zu steuern und dann aber auch zu sehen, wo sind denn Automatisierungspotenziale?
Ja, ohne die Basis hätten wir vielleicht vereinzelte Leuchttürme umsetzen können, aber wir hätten das nie in die Breite ausrollen können.
Wo habt ihr das größte Automatisierungspotenzial entdeckt und womit habt ihr dann angefangen?
Im Materialfluss haben wir das gesehen im Transport von Paletten. Großteil des Logistikprozesses spielt sich bei uns auf Paletten beziehungsweise auf Euromaß ähnlichen Boxen ab. Und hier haben wir eben angefangen, diese Prozesse nach und nach zu automatisieren.
Also das heißt zum Beispiel das Verpackungsmaterial aus dem Lager oder dann nachher auch am Ende die volle Palette hin zum Kunden.
Genau.
Wie habt ihr die automatisiert, diesen Palettenprozess?
Hier haben wir angefangen, AMR-Geräte einzuführen. Haben hier Tests mit verschiedenen Herstellern gemacht und haben uns dann für einen Hersteller entschieden und haben dann sukzessive AMR-Geräte zugekauft, diese Flotte dann sukzessive zu erweitern und die Anzahl der Transporte, der vollautomatischen Transporte zu erhöhen.
Okay, kann man sagen, wie viele Geräte ihr ungefähr habt und wie viel Prozent der Transporte jetzt autonom sind?
Also wir sprechen im Moment nur von einem Merk, aber wir haben 11 Geräte gerade im Moment im Einsatz und wir sind so bei 70-80% der Transporte, die wir automatisiert haben.
Okay, das ist einiges. Ja, super. Aber ihr habt ja nicht nur Paletten, oder? Wie sieht es bei euch aus? Gibt es auch noch andere Größen von Ladungsträgern?
Ja, wir haben auch noch Containerwaren. Das ist eines der Zukunftsprojekte, wo wir uns eben anschauen. Wir haben aber noch Kleingebinde für die Einwaage. Und auch da haben wir gesehen, diese Gebinde haben sehr viel Platz im Lager gebraucht und wir hatten sehr viele Suchzeiten. Und deswegen haben wir auch hier ein Automatisierungspotenzial gesehen.
Okay, also fürs Lager selber, wie habt ihr das dann automatisiert?
Für diese Gebinde, also für im Rohstoffbereich, haben wir dann eine Autostore-Lösung eingeführt, um eben diese Vorteile vom Autostore, eine hohe Materialverdichtung und eben diese Ware zum Mann-Lösung umzusetzen, weil das uns eben die Suchzeiten erheblich reduziert und das unser Lagervolumen deutlich reduziert hat.
Okay, also das heißt, alles, was ihr dann braucht für eure Rezepte, die ganzen Zutaten, habt ihr dann in eurem Autostore und entsprechend dann schnell und kompakt.
Bis zu einer gewissen Menge. Also es sind hauptsächlich die, sagen wir mal, Kleinmengen, die bei Rezepturen zugegeben werden. Die ganzen großen Hauptrohstoffe werden vollautomatisch über Leitungen zugeführt.
Okay, ja, aber wenn das dann schon quasi die klassische Automatisierung abgedeckt hat, ist das natürlich super, weil ihr dann beides dann bestmöglich umsetzen könnt. Sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal einen ganz guten Einblick auf den Materialfluss, auch auf die klassische Automatisierung von euren Maschinen, entsprechend den Verpackungsanlagen. Jetzt seid ihr da ja aber nicht stehen geblieben, zu sagen Materialfluss und die klassische Automatisierung. Wie seid ihr jetzt mit den kleineren Losgrößen bei euch umgegangen, entsprechend dann auch noch flexibler zu automatisieren?
Grundlage war 2018, dass wir uns eine Studie gemacht haben zusammen im Fraunhofer-Institut, wo wir den kompletten Produktionsprozess eben durchgegangen sind und diese Automatisierungspotenziale untersucht haben. Und da haben wir zum Beispiel damals Prozesse mit dem größten Automatisierungspotenzial, die Palettierung, herausgearbeitet.
Wie seid ihr damit umgegangen? Palettierung war bisher dann manuell oder wie hattet ihr das?
An den großen Anlagen hatten wir ein, zwei Palettierroboter und an der Rest der Anlagen haben wir manuell palettiert.
Ja, genau. Okay. Und was war dann die Empfehlung oder wie seid ihr dann damit umgegangen im nächsten Schritt?
Wir haben uns am Anfang eine Palettierlösung für die größeren Anlagen dann gekauft, die alles, unsere komplette oder einen Großteil unserer Produktpalette eben abdecken kann.
Das war dann klassischer Industrieroboter dann, oder?
Klassische Industrieroboter, relativ groß, relativ komplex zu bedienen und relativ teuer.
Okay. Das klingt schon nicht so ganz ideal, aber es war wahrscheinlich trotzdem eine Verbesserung, oder?
Also die Anlagen haben alle funktioniert und das war auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich habe aber eingangs gesagt, das haben wir für die großen Anlagen gemacht und dann stand mir eben vor der Aufgabe, wie versorge ich meine kleineren oder mittleren Anlagen, wenn ich da an jede Anlage so eine Palettierlösung hinstelle, ist die Palettierlösung oftmals größer wie der Restanlage.
Ja, das kann ja auch nicht sein. Das klingt so, als ob sich sowas dann für Cobots anbietet. War das dann bei euch auch der way to go?
Ja, wir haben in dem Zuge eben ein Engineering-Team gegründet und haben dann mit den Partnern am Markt zusammen geschaut, wie wir für die unterschiedlichen Anforderungen alternative Palettierlösungen umsetzen können. Sind dann zum einen auf andere Roboterhersteller gestoßen, mit denen man kleinere Lösungen umsetzen kann. Und zum anderen dann im kleinen Anlagenbereich eben sind wir auf die Cobots gestoßen, wo ich dann noch viel kleiner und kompakter die Anlagen bauen kann.
Okay. Das heißt, für euch war dann eben nicht der Durchsatz entscheidend, sondern die Frage, wie kompakt und wahrscheinlich auch wie flexibel könnt ihr das Ganze aufbauen? Wie sehr war da die Flexibilität treibend für euch?
Wie eingangs schon gesagt, die Flexibilität ist für uns immer bei jedem Projekt ein sehr wichtiger Parameter, weil wir eben sehr schnell auf Veränderungen am Markt reagieren müssen. Deswegen müssen wir immer schauen, dass wir relativ Anlagen beschaffen mit einem hohen Flexibilisierungsgrad.
Was ich sehr stark finde, ist, dass ihr da eigentlich ein Automatisierungs-Know-how aufgebaut habt. Ihr hättet euch ja auch einfach einen Integrator holen können, der das für euch macht. Was war der Grund oder die Entscheidung zu sagen, wir machen das mit meinem eigenen Team?
Um eben eine gewisse Unabhängigkeit von dem Integrator zu haben, weil der Integrator, hinter dem Integrator stecken auch nur Menschen. Und wie gesagt, wir sind tagtäglich damit auseinandergesetzt, andere Lösungen umzusetzen. Und wenn ich dann jedes Mal auf den Integrator angewiesen bin, weil der Experte ist für die Projektzeitraum natürlich immer verfügbar, aber danach ist er auf anderen Projekten. Wenn wir dann Erweiterungen brauchen, Änderungen brauchen, ist er eben gerade nicht verfügbar. Dann bekomme ich jemand anderes, der das dann nicht so umsetzen kann. Da haben wir eigentlich keine gute Erfahrung gemacht. Zum anderen ist es natürlich auch ein finanzieller Aspekt, weil diese Experten doch sehr teuer am Markt sind. Und so sind wir den Weg gegangen, eben ein Team aufzubauen, damit wir die einfachen Änderungen und die einfachen Automatisierungslösungen selber im Haus umsetzen können.
Okay, ja, super. Und was ist bei rausgekommen? Also habt ihr jetzt im größeren Stil Cobots bei euch im Einsatz oder was ist da der aktuelle Status?
Wir bauen gerade den 8. Cobot für Palettierlösungen, die wir so sukzessive auch verbessert haben. Von dem her aktuell nur im Palettierumfeld, aber da ist es auch denkbar, den in anderen Umfeldern noch einzusetzen.
Ja. Okay, das ist gut. Ja, wir können ja am Ende noch ein bisschen nach vorne schauen, was so die Zukunft spricht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast jetzt ja sehr schön beschrieben, wie ihr so wirklich einen Bereich nach dem anderen angegangen seid und automatisiert habt. Was ist bei euch da die Entscheidungsgrundlage? Weil das ist was immer wieder ein spannendes Thema ist. Ja, ich werde vielleicht effizienter, steigere vielleicht meine Wettbewerbsfähigkeit, aber ich muss ja erstmal auch investieren. Also gibt's da so einen Standardkriterienkatalog oder auch einen ROI, den ihr da erwartet, wenn ihr in Automatisierung investiert?
Also grundsätzlich unterscheiden wir bei Automatisierungsprojekten einmal die Automatisierung von Anlagen, auf denen wir eben herstellen, und auf der anderen Seite die Automatisierung von Artikeln. Bei Anlagen ist es eben so, dass wir den Markt zusammen mit dem Marketing eben analysieren, was braucht der Markt aktuell, also was sind gerade die Anforderungen an Produkten, an Materialien, an Formen, an Gebinden, die wir abfüllen müssen. Und dann stellen wir einen standardmäßigen Anforderungskatalog und schauen, welche Zulieferer, welche Partner von uns können uns welche Lösung liefern. Und da ist es eben bei uns immer wichtig zu sagen, kommt eben das Thema der Flexibilität wieder rein. Wie flexibel gestalten wir so eine Maschine aus? Weil die sogenannte, die jeder haben will, eierlegende Wollmilchsau, kostet relativ viel Geld und ist manchmal für den oder oftmals dann nicht beherrschbar, weil ich so viele Aggregate habe und jedes Aggregat natürlich wieder eine Störgröße darstellt. Deswegen müssen wir da eben schauen, die Anforderungen relativ genau, so gut es möglich präzisieren, um dann die richtige Maschine hier vor Ort zu haben. Bei den Produkten schauen wir eben immer das Produkt an, was hat es für eine Form, was ist es für ein Material, wie muss es verpackt werden und was habe ich für eine Losgröße das Ganze, also welche Losgrößen erwarten wir das ganze Jahr. Und dann rechnen wir eben Produkt für Produkt durch, was ist die beste Lösung und lohnt es sich an einer bestehenden Anlage, die Anlage so zu in der Anlage zu investieren, um dieses Produkt vollautomatisch zu fahren, oder müssen wir auf eine teilautomatisierte Lösung gehen?
Also das heißt, das entscheidet ihr wirklich auf Produktbasis, ob ihr zum Beispiel jetzt noch in den Cobot investiert, um dann die Verpackung hinten raus dann noch oder das Palettieren.
Nee, beim Produkt eben schauen wir, was haben wir ja an dieser Anlage, aber ich brauche ja für gewisse Roboterlösungen brauche ich dann Anpassungen, ich brauche Werkzeuge, ich brauche Formatteile und das kostet alles in Summe auch tief viel Geld.
Ja. Okay. Das heißt, da könnte ja auch sein, dass ihr dann eine Anlage, die zwar einen höheren Automatisierungsgrad hätte, gar nicht in dem Umfang nutzt, weil ihr sagt, das rechnet sich jetzt für eine kleine Losgröße gar nicht.
Genau.
Ja, okay, verstanden. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das eine ist es, die Anlage zu haben, das andere ist es, sie dann immer wirklich auf die Produkte anzupassen und alles. Ja, alle Adapter und sowas, die man dann braucht, für ein vielleicht anderes Verpackungsmittel dann auch entsprechend bereitzustellen.
Ja. Ja. Und auf deine Frage vom ROI nochmal zurückzukommen, also bei den Anlageninvestitionen, die wir tätigen, rechnen wir grundsätzlich mit dem ROI, oder erwarten wir grundsätzlich ein ROI zwischen 4 und 6 Jahre. Da schauen wir einfach, wie strategisch ist das Projekt. Aber wie eingangs schon erzählt, wir haben einen hohen Kostendruck, sind in einem starken Wettbewerbsumfeld und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir relativ kurze ROIs haben. Weil wir auch teilweise nicht wissen, wie lange gewisse Produkte eben am Markt beliebt sind und am Markt laufen. Weil wenn unser Kunde die Produkte nicht verkauft, verkaufen sie wieder auch nicht.
Ja. Ja, das ist richtig. Das ist in so einem, wenn man am Endverbraucher am Ende verkauft, da ist fast moving, ne? Im Zweifel kurzlebig dann auch entsprechend. Gibt es wieder neuen Trends oder irgendeine Veränderung und dann auch entsprechend neue Anforderungen an die Produktion. Wir haben vorhin schon kurz über die ganze IT-Seite auch geredet, dass ihr mit dem ganzen Thema SAP eigentlich angefangen habt, die Transparenz eine wichtige Basis war, um gerade auch zu gucken, wo und wie automatisieren wir gerade den Materialfluss. Wie sieht es andersrum aus? Das eine ist natürlich, die Transparenz hilft zu verstehen, wo man automatisiert, und gleichzeitig ist es aber auch eine technische Grundlage, um dann auch Prozesse automatisieren zu können. Also wie weit spielt da eure IT-Landschaft eine Rolle, was dann auch die ganze Steuerung und den Betrieb dann auch der Automatisierung anbelangt?
Ja, unsere IT-Landschaft stellt eben die Basis dar, um in die unterschiedlichen Anwendungen softwareseitig, aber auch hardwareseitig eben abbilden zu können. Und das immer unter der Berücksichtigung von der IT-Sicherheit, die uns in den letzten Monaten und Jahren, wo wir sehr viel Geld investiert haben, um eben hier up-to-date zu sein und das ja nicht immer, sage ich mal, zur besseren Usability vor Ort beiträgt.
Ich habe mal gelernt, IT-Sicherheit ist eins geteilt durch Bequemlichkeit. Ja? Also wenn es sicherer wird, wird es immer unbequemer.
Ja. Wir haben da die letzten Jahre sehr viel investiert und haben da eine gute Basis geschaffen, um in weiteres Wachstum eben investieren zu können. Also wir haben verschiedenste Lösungen im Moment im Blick, um eben die Transparenz und die Zusammenarbeit vor Ort hier noch weiter auszubauen.
Was heißt das konkret? Also was sind so Besonderheiten bei euch, wo ihr sagt, okay, Zusammenspiel, Automatisierung und Software bzw. IT-Architektur?
Eine Besonderheit zum Beispiel ist, dass wir unsere AMS direkt über SAP steuern. Und diese Schnittstelle war am Anfang sehr aufwendig und nicht einfach, dass wir die sagen wir mal, live geschaltet haben. Diese Schnittstelle muss immer wieder gewartet werden, aber sie läuft, seitdem wir sie eingeführt haben, eigentlich sehr stabil. Und das ist schon sowas, so ein schönes Beispiel, Zusammenspiel zwischen IT, softwareseitig, der Anwendungs-IT und der Produktion.
Okay, aber das ist stark, dass ihr quasi direkt aus dem SAP eigentlich dann eure AMRs, also euren automatisierten Materialfluss, steuert. Habt ihr da noch einen extra Flottenmanager, der da quasi dann die eigentliche Orchestrierung der Flotte macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen von der IT-Architektur her?
Im Moment steuern wir komplett aus dem SAP. Ich muss fairerweise für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass wir aktuell AMS von nur einem Hersteller im Einsatz haben. Wir sind aktuell auf der Suche oder werden andere AMR-Geräte, Plattformgeräte beschaffen. Und hier wird wahrscheinlich ein Flottenmanager notwendig werden, aber das ist im Moment noch im Evaluierungsprozess.
Okay, vielen Dank für den Einblick. Ja, Richtung Ende würde ich gerne auch noch mit dir über den Faktor Mensch in dem Ganzen reden. Ja, du hast es am Anfang gesagt, dass es für euch ein wichtiger Punkt war, entsprechend zu schauen, wie können wir einerseits Personalkosten reduzieren, entsprechend wettbewerbsfähig sein. Ihr habt jetzt deutlich mehr automatisiert. Wie verändert sich da jetzt die Rolle des Mitarbeiters in der Produktion?
Die Rolle des Mitarbeiters ändert sich dahingehend, dass das Umfeld für den Mitarbeiter vor Ort eben komplexer wird. Während er früher nur eine Abfüllanlage bedient hat, hat er jetzt heute eben da noch einen Palettierroboter, vielleicht noch eine zusätzliche Automatisierungsanlage mit einem anderen Interface, mit einer anderen Benutzerführung und auch mit einer anderen Herangehensweise. Ja. Während ich früher einfach die Maschine eingestellt habe, muss ich jetzt im Vorfeld eben checken, ist das Palettierprogramm vorhanden, sind alle Programme, alle Rezepturen geschrieben. Das heißt, die Rolle des Mitarbeiters hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert und ist im Moment immer noch in einem sehr hohen Änderungsprozess. Deswegen haben wir auch mit dem Engineering zusammen angefangen, die Mitarbeiter sukzessive zu schulen und werden das auch in den nächsten Monaten und Jahren sukzessiv ausbauen, damit die Mitarbeiter eben bei diesem technologischen Fortschritt standhalten können.
Okay, das heißt am Ende braucht ihr eigentlich noch mehr Fachkräfte, kann man das so sagen? Oder habt ihr auch weiterhin noch die einfachen Tätigkeiten, die manuellen Tätigkeiten?
Wir haben aktuell noch die einfachen Tätigkeiten. Mit der Steigerung des Automatisierungsgrads versuchen wir natürlich, die einfachen Tätigkeiten sukzessive zu reduzieren. Aber sie sind im Moment immer noch da. Aber auch die einfachen Tätigkeiten verändern sich. Als Beispiel, bis vor 5 Jahren hat eine Mitarbeiterin bei einer fertigen Palette einen Palettenzettel auf die Palette geklebt und hat sie gekennzeichnet. Sie wurde dann von der Logistik vereinnahmt. Heute hat sie einen Scanner in der Hand und macht eine Wareneingangsbuchung in SAP. Also verändert sich auch hier, sagen wir, die Komplexität bei einfachen Tätigkeiten. Insgesamt ist der Trend ganz klar bei uns, dass wir mehr Facharbeiter brauchen und weniger Personal für einfachere Tätigkeiten.
Okay, vielen Dank. Jetzt lass uns zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick wagen. Das Ganze steht ja unter dem Thema Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz. Was habt ihr in Zukunft noch geplant? Was für Stellschrauben siehst du und was vielleicht auch für konkrete Automatisierungspotenziale siehst du, um da in Zukunft noch effizienter und noch wettbewerbsfähiger zu sein? Gibt es da überhaupt noch was oder seid ihr da schon gut aufgestellt?
Ja, wie schon erwähnt, wollen wir diesen eingeschlagenen Weg sukzessive weitergehen und den Automatisierungsgrad Stück für Stück erhöhen. Im Moment sehe ich als Trend, dass die Automatisierung etwas einfacher wird. Ich glaube, das Schlagwort Demokratisierung der Automatisierung, das finde ich, ist der richtige Weg von den Herstellern, Anlagen und Maschinenbau. Ich finde, da muss aber noch mehr getan werden, weil, wie ich schon erwähnt habe, die Experten, die dann Anlagen einstellen, sind sehr rar und nicht immer verfügbar. Da sehe ich einen großen Trend und da sind wir auch dabei, dass wir intern bei uns im Haus noch Ressourcen aufbauen, um hier eben Automatisierungsprojekte selber umsetzen zu können.
Dann hattest du ja gesagt, das Thema AMR ist auch noch was, dass ihr noch überlegt, weitere Flotten oder noch weitere Fahrzeuge anzuschaffen. Da geht es dann wahrscheinlich um die kleinen Ladungsträger oder was habt ihr da im Blick entsprechend?
Also im Moment geht es hauptsächlich um Containerwaren, die wir automatisch transportieren wollen, aber es kann später auch andere Dinge sein, die man noch transportieren, wie Kleinladungsträger.
Okay, super. Ja, das heißt, da gibt es dann auch noch in die Richtung Potenziale.
Ja, also es gibt in vielen Bereichen Potenziale, die große Produktvielfalt und die große Varianz unserer Produkte eben zu automatisieren. Wir müssen eben schauen, oder wir schauen immer, wo macht es Sinn, hier in Automatisierungstechnik zu investieren und nicht zu automatisieren um des Automatisierungs willen.
Ja, super. Das finde ich einen tollen Satz zum Abschluss. Am Ende zeigt es aber auch, ja, obwohl ihr da schon auf einem echt hohen Niveau seid, gibt es noch weiter Potenzial, das noch stärker zu automatisieren und besser zu machen und am Ende trotzdem in Summe auch dann vom Prozess her besser zu werden. Vielen Dank für den Einblick, Michael, in eure Automatisierung und den Weg hin zur noch stärkeren Wettbewerbsfähigkeit.
Danke dir, Tobias, für die Möglichkeit, hier mich mit dir auszutauschen und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gerne über das Thema Automatisierung und Weiterentwicklung von Automatisierung austauschen wollen. Ich denke, mein Link wird in den Shownotes mit verlinkt. Können sich gerne bei mir melden und ich freue mich über guten Austausch zu diesem Thema.
Das machen wir auf jeden Fall. Dein LinkedIn-Link ist in den Shownotes. Vielen Dank dir.
Danke.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.